Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Was ist das nur wieder für eine Fülle, mit der wir beschenkt worden sind? All das Gute, was wir so oft so beiläufig und selbstverständlich empfangen haben. Die ganze üppige Schöpfung steht uns vor Augen und ist uns in unsere Hände gefallen. Wir dürfen das alles annehmen, für uns nutzen und gebrauchen, Korn zu Mehl mahlen und zu Brot backen, sauberes Wasser trinken, unserem Leben Sinn geben, den Frieden und die Freiheit bewahren. Wir können nur staunen und danken. Nirgendwo sonst fühlen wir uns Gott näher als im Dank. Fühlen wir uns lebendiger, leichter und offener. Das geht mir manchmal so, als könnte ich Gott umarmen, wie als Kind die alte Tante, die einmal im Jahr zu Besuch kam und die immer so gut roch und elegant gekleidet war, lustig und mit der die Sonne aufging, wenn sie durchs Gartentor trat. Ha, so ein Glück, so eine Nähe, das macht der Dank mit einem. Ich erweitere den Predigtext für diesen Gottesdienst, der beim Propheten Jesaja steht, um 3 Verse. Rufe laut, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünde. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst, und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Gott, der Herr, segne dies sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, die Posaune erschallt. Immer, wenn sie zu hören ist, weit ins Land hinein, kündigt sie eine besondere Zeit an. Sie ruft zum Kampf, sie warnt vor Feinden und Gott erscheint, wenn das Widderhorn erschallt. Für den biblischen Menschen ein Ton, der durch Mark und Bein ging, erschütterte, aufweckte und Beine machte, und die alltägliche Geschäftigkeit unterbrach, das Gewohnte und Erwartbare. Hier bei Jesaja weiß man nicht so recht, was angekündigt wird. Gericht oder Heil? Liebe Gemeinde, könnten Sie sich vorstellen, bevor wir in den allgemeinen Dank, der uns an diesem Tag so gut ansteht und den wir im Angesicht der Fülle ja kaum zurückhalten können, könnten Sie sich vorstellen, diesen Dank noch einmal kurz zu unterbrechen? Das geht ganz schnell und tut auch gar nicht weh. Ein kleines Experiment. Mal sehen, was dabei herauskommt. Ich nenne Ihnen nacheinander ein paar, sagen wir mal, Dinge. Querbeet. Manche werden Ihnen bekannt vorkommen, andere nicht. Ihre Aufgabe ist ganz einfach. Sie formulieren für sich einfach gute Gründe dagegen. Die dürfen Sie auch für sich behalten, die guten Gründe dagegen. Und los geht's. Die Einführung des Frauenwahlrechts. Ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Die Abschaffung der Obdachlosigkeit, ein für allemal. Die 35-Stunden-Woche. Die Abschaffung der Sklaverei. Sie haben es gleich geschafft. Eine globale Kapitalsteuer. Das Verbot jeglicher Rüstungsexporte. Ach, kommen Sie. Die Einführung der 15-Stunden-Woche. Das war's schon. Und? Ich bin mir sicher, Sie haben gute Gründe gefunden dagegen. Vielleicht nicht gegen die Abschaffung der Sklaverei oder die Einführung des Frauenwahlrechts, gibt's ja alles schon. Ist ja auch längst ganz normal. Das eine oder andere wird Sie aber dennoch an die Grenze Ihres Vorstellungsvermögens gebracht haben. Mich übrigens auch. Man hat herausgefunden, dass wir Dinge, die wir uns einfach nicht vorstellen können, meistens mit genau drei Begründungen attackieren. Sie seien entweder aussichtslos, an eine Durchsetzung sei also überhaupt nicht zu denken, oder zweitens viel zu gefährlich und drittens, sie widersprächen unserer menschlichen Natur und würden deshalb im Chaos enden. Einmal verwirklicht, würde man sie jedoch augenblicklich als völlig normal betrachten. Also ab heute gilt also die Ehe für alle und in Saudi-Arabien dürfen sogar Frauen bald mit dem Auto fahren, also sowas. Liebe Gemeinde, die Posaune erklingt und Gott ist so fern wie das Recht und die Gerechtigkeit. Eine schmerzende Realität angesichts der Fülle, des Glücks, der Heimkehr aus dem Exil, der Möglichkeit, den Tempel endlich wieder aufzubauen in der Heimat, im Land der Väter und Mütter. Gott ist fern. Während sich einige wenige mit dem Luxus der Güter umgaben, lag auf den anderen, den vielen, das Joch der Schuldsklaverei. Auf denen, die den Tempel aufbauten und das Land, die Mauern ausbesserten und die Wege. In diese Situation hinein bläst das Widderhorn. Reiß jedes Joch weg, ruft Gott durch den Mund seines Propheten. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Hier geht es aber nicht um das einmalige Überlassen der Mittagsstulle, dem gut gemeinten Befüllen der Kleiderbox oder dem Betreiben von Obdachlosenheimen. Im Angesicht der Freiheit nach dem Exil, im Angesicht der Fülle und des Neuanfangs, im Dank geht es um radikal anderes und dass sich in all dem dann auch Gott zeigen soll. Es geht um die Unterbrechung aller Geschäfte, jedes siebte Jahr, das Atemholen der Schöpfung und um den Erlass jeder Schuld, alle sieben mal sieben Jahre, wenn im siebten Monat dann, am Versöhnungstag, das Widderhorn erschallt. So war das gedacht im alten Israel. Schuldenerlass und Rückkaufrecht, Freiheit und Gerechtigkeit. Es geht, würden wir heute sagen, um die soziale Frage. In einer Radikalität jenseits kluger Berechnungstabellen und unabhängig vom Wählerklientel und politischen Mehrheiten, der eigenen Macht, der Posten und Pöstchen. Es geht eigentlich um die Zukunft, aber nicht eigentlich. Es geht um die Zukunft. Es geht um eine andere Zeit. Erinnern Sie sich an Ihre Gründe dagegen? Aussichtslos, gefährlich, wieder natürlich. Das Zögern und hin- und hergerissen sein, das Abwägen des eigenen Vorteils. Einige sagen, das Anerkennen der Realität gehört zum Markenkern des Protestantismus. Liebe Gemeinde, ich habe das Gefühl, diese Menschen stopfen sich die Ohren mit guten Argumenten zu, mit ihren Bedenken und ihrer Furcht und hören das Widderhorn längst nicht mehr und den Ruf des Propheten. Sie sehen die Fülle und wirken seltsam ängstlich und ratlos, was nun damit anzufangen sei. Sie vergraben, was ihnen anvertraut. Sie verlieren sich im Eigentlichen und verheddern sich so oft im Aber. Sie feiern den Status quo, manche, weil es ja immer noch viel schlimmer werden könnte. Und wenn es dann wirklich schlimmer gekommen ist, werden sie wenigstens recht gehabt haben. Langweilig sind einige geworden und haben sich dabei so klein gemacht. Dabei haben wir doch eine große Geschichte zu erzählen. Wir können doch die Realitäten nur anerkennen im Widerstreit, weil sie im Widerspruch immer noch zu einer ganz anderen versprochenen Wirklichkeit stehen. Wir glauben doch andere Wahrheiten, von denen wir leben jeden Tag, mit denen wir sterben und wieder leben werden. Eine dieser Erzählungen ist diese. Als im Jahr 1780 in Großbritannien eine Kampagne gegen die Sklaverei von Anhängern der protestantischen Erweckungsbewegung begann, wurde das Ende einer unhinterfragten, jahrhundertealten Selbstverständlichkeit eingeläutet. Sklaverei war damals das Normalste von der Welt und ein blühender Wirtschaftszweig. Können Sie sich das vorstellen? Nicht liberale Politiker oder Philosophen im Geiste der Aufklärung riefen diese Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei ins Leben, sondern eine christliche Minderheit, die das christliche Ideal der Geschwisterlichkeit aller Menschen erneuern wollte. Sie entzogen sich nicht ihrem Fleisch und Blut. Innerhalb weniger Jahre kam es zum totalen Bruch mit der wirtschaftlichen Praxis, die England als wichtigsten Sklavenhändlerstaat immerhin zu Wohlstand und Macht geführt hatte. Und das ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als der Sklavenhandel die größten Erträge abwarf. Im Angesicht der Fülle, sozusagen im allergrößten Reichtum. Es kam zur, manche sagen, Exekution eines bis dahin unhinterfragt erfolgreichen, aber unmoralischen Wirtschaftssystems durch christliche moralische Ideale. Das waren noch Zeiten. Ökonomisch betrachtet war die Abschaffung der Sklaverei völlig sinnlos. Einen Ökonozid hat man sie genannt. Im Bürgerkrieg aber, der um ihre Abschaffung geführt wurde, starben mehr Amerikaner als in allen folgenden Kriegen, die beiden Weltkriege mit eingerechnet. Ich frage mich, das kann doch nur mit einer Sehnsucht nach einer anderen Wirklichkeit erklärt werden. Höher und weiter als all das, was wir uns selbst geben können. Ein Motivationsgrund gegen all die guten Gründe dagegen. unseren drei Gründen setzt Gott drei Versprechen entgegen. Sie hallen mit im Klang der Posaune. Gegen den vermeintlichen Markenkern des Protestantismus setzt Gott den Stolz, gebraucht zu werden und die Welt umkrempeln zu können. Unsere Hände können jedes Joch wegreißen, Fesseln lösen und Brot brechen. Wir werden noch gebraucht. Und Gott stellt sich ein, dann. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Wir werden gehört werden. Unser Dank und unsere Klage, unsere Bitte und unsere Schreie fallen nicht in dunkle, echolose Abgründe. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Gott wird da sein. Und wir werden einen Namen haben. Wir werden erkannt sein und wieder wissen, wer wir sind und wozu wir sind. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward, und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Im Angesicht dieses Versprechens und der Fülle wollen wir die Fülle weiterhin ängstlich verwalten wie einen Mangel und verstecken wie einen unteilbaren Schatz oder verschenken. Verschenken, wie sie uns geschenkt wurde. In unseren Gaben, in unserer Gemeinschaft, in unserer Freiheit und in unserem Frieden. Wie ist das in einer Stadt wie unserer, in der man das Gefühl hat, durch ein einziges Investment zu laufen, mit der Abschaffung der Obdachlosigkeit? Wie lebt es sich in einem Land, das auf solch eine lange Friedenszeit zurückblickt, in einer Welt, die Krieg und Gewalt aus den Angeln hebt, mit dem Verbot jeglicher Rüstungsexporte? Wie ist es in einem der reichsten und entwickelsten Länder der Erde mit einem Grundeinkommen für alle ohne Wenn und Aber? Nicht aufgrund guter oder weniger guter Gründe, nein, das ist viel zu wenig, sondern wegen der drei göttlichen Versprechen, die allen Menschen gelten, gebraucht, gehört und gekannt zu sein, beschenkt durch die Nähe Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.